In unserer heutigen Sendung der Reihe Bilanz sprechen wir über Glaube und Erziehung. Vor mir sitzt der Schulleiter in Ruhe, Joachim Hefter aus Leer. Herr Hefter, Sie waren Leiter der Freien Christlichen Schule Ostfriesland über viele Jahre. Am 23. Juni 2010 wurden Sie als Schulleiter in den Ruhestand verabschiedet. Das war ja gewiss ein Einschnitt, denn gerade auch wenn man leidenschaftlicher Pädagoge ist, und für einen solchen halte ich Sie nach all dem, was ich von Ihnen gehört und gelesen habe. Was ist eigentlich das Kennzeichen dieser Freien Christlichen Schule Ostfriesland?
Naja, die Freie Christliche Schule ist zunächst mal eine Schule wie jede andere, an der also die einzelnen Fächer gelehrt werden. Aber das besondere Kennzeichen ist, dass das Wort Gottes und das Gebet einen Stellenwert im Schulalltag haben. Das bedeutet konkret, dass morgens wir mit den Kindern, jeder Fachlehrer in seiner Klasse, eine Kurzandacht haben, die auf das Evangelium vom Sonntag oder auf ein anderes Bibelwort Bezug nimmt, dass wir viermal im Jahr sogenannte Stufenandachten haben, wo wir besondere Altersstufen zusammenführen und mit ihnen etwas aus dem Evangelium oder aus dem Alten Testament oder etwas aus der Kirchengeschichte bedenken. Das sind eigentlich die Pflöcke, die diese Schule ausmachen. Und das muss ich natürlich dann im Alltag noch ganz anders ausfüllen. Und das kann man so kennzeichnen, indem man sagt, es kommt in dieser Schule eben auch darauf an, dass wir in eine Beziehung treten zu den jungen Menschen. Das ist also bei den Jüngeren etwas enger, aber bei den Älteren nicht so eng. Aber das Kind muss wissen, mein Lehrer steht für mich ein. All das, was auch passiert, aber mein Lehrer ist für mich. Er muss nicht wissen, dass sein Lehrer für ihn betet. Aber er ist für den Heranwachsenden. Die Lehrer treffen sich morgens zu einer Kurzandacht und auch da beten sie für ihre Schüler und die Probleme.
Ja. Herr Hefter, diese Schule wurde 1987 gegründet. Und wenn meine Informationen stimmen, waren das 26 Schüler, die da bereitstanden. Aber im August 2010, als Sie als Schulleiter dort aufhörten, waren es 1200. Das ist ja eine riesige Entwicklung. Was ist das Geheimnis dieser Entwicklung?
Ja, also ich muss dazu sagen, selbst ist das ein Wunder vor meinen Augen. Wir sind ja dort in einem Raum, der ländlich strukturiert ist, sozusagen eine Schule in der Provinz. Es war von Anfang an nicht einfach, das ist richtig, aber es galt, die Herzen der Bevölkerung, der Menschen, die dort wohnen, zu erreichen. Und das konnte man nur, indem man seine Tür öffnete. Ganz gleich, ob die Eltern kamen, nur um sich zu informieren oder ob sie mit einer bestimmten Not kamen, aber sie mussten den Eindruck haben, da können wir hingehen. Da werden wir in Augenhöhe sozusagen behandelt und da hat man ein Ohr für uns. Diese Arbeit in die Bevölkerung hinein, in die Menschen, die dort leben, war ein großes Anliegen, das ich hatte.
Von wem wurde denn die Schule gegründet?
Das war der Verein für evangelische Schulerziehung in Ostfriesland. Das waren Menschen aus den verschiedenen Gemeinden, die sich zusammengetan haben und die Not im Unterricht, vor allen Dingen die Not im Religionsunterricht, gespürt haben und gesagt, wir wollen Schule gründen. Ja.
Und diese Gründer sind dann noch die Träger geblieben.
So ist es.
Und das geht also quer ab durch alle Konfessionen und Denominationen.
Ja, also wir haben ja bei uns oben stark die Reformierten vertreten, sind also reformierte Anteile, lutherische Anteile, freikirchliche Gemeinschaften und so weiter.
Was war denn das Ziel, mit dem Sie die Öffentlichkeit nun bewegen wollten? Sie mussten ja irgendwie mit irgendeiner Parole an die Öffentlichkeit treten. Das jetzt, was Sie eben etwas länger dargestellt haben, ist ja so nicht unmittelbar in die Öffentlichkeit zu tragen. Wie haben Sie das denn gemacht?
Wir haben natürlich dann Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben also uns in der Zeitung bekannt gemacht. Wir sind sozusagen über Land gefahren. Wir haben Leute auf den Dörfern besucht, in den verschiedenen Gemeinschaftshäusern und haben unser Anliegen dargestellt. Wir sind in Gemeinden gegangen und haben dort mit den Leuten Gespräche geführt und diskutiert.
Und dann mussten Sie ja nun auch in einer überzeugenden Weise einen Lehrplan präsentieren. Sie mussten Lehrkräfte vorstellen. Wo haben Sie eigentlich die notwendigen Lehrer gekriegt? Weil für die 26, da waren ja noch nicht viele Lehrer nötig wahrscheinlich.
Wir haben mit zwei Lehrern angefangen. Der eine war gerade aus China zurückgekommen, hatte dort ein Projekt gehabt. Wir haben dann annonciert, zum Beispiel in IDEA. Und nach kamen Lehrer, die von sich sagen konnten durch ihr Zeugnis, sie sind Christen, und wurden dann eingestellt.
Ja. Also zwei am Anfang, und als Sie jetzt ausschieden?
Waren es 93.
Alles überzeugte Christen?
Ja.
Das ist ja auch etwas Geheimnisvolles. Man ist überrascht, dass es doch offensichtlich viele Christen gibt, die den Lehrberuf ergreifen. Wie kamen Sie denn zu der Schule?
Naja, ich war als Lehrer in Bremen tätig an der Freien Evangelischen Bekenntnisschule und hörte davon, dass in Ostfriesland eine Schule gegründet werden sollte. Und diese Herausforderung hat mich bewogen, mich zu bewerben. Man hat mich genommen dann.
Diese Freie Evangelische Schule in Bremen, das ist ja wohl eine der ersten gewesen, oder die erste?
Es ist die zweite. Die erste war in Reutlingen.
Ja. Und dort haben Sie also sozusagen die Stallluft atmen gelernt.
So ist es.
Ja. 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 Wie lange waren Sie da in Bremen?
In 3 Jahre insgesamt.
Und als Sie nun diesen Schritt taten, aus der ja schon etwas größeren Schule Bremen, das hat ja schon einige Schüler zusammengeführt, nicht?
Ja.
Wie waren das da?
Also damals müssen das gewesen sein, 500 Schüler ungefähr.
Dann gingen Sie dann auf eine Zwergschule.
Ja, so ist es. Wir haben Unterricht gemacht in einer Kapelle. Im großen Versammlungsraum haben wir dann für den Alltag die Stühle rausgeräumt und Tische reingestellt. Im Jugendraum war dann meine Klasse untergebracht und das Lehrerzimmer war in der Teeküche. So haben wir angefangen. Wir hatten zusammengeliehenes Schulmobiliar. Wir hatten Schwamm und Kreide. Und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, dass wir jetzt gute Schule machen müssen, guten Unterricht machen müssen. Was anderes haben wir nicht.
Aber dann sind ja auch Genehmigungsverfahren nötig. Man kann ja nicht einfach sagen, wir machen jetzt hier Schule. Das geht ja nach der deutschen Gesetzgebung nicht. Und da hat man zu so einer Kapelle und der Teeküche ein Jahr gehabt?
Es ist ja durchaus im Grundgesetz festgeschrieben, dass freie Schulen errichtet werden dürfen. Es hat ja genügend Eltern gegeben, die den Antrag mit unterschrieben haben. Und es gab also sonst keine Hinderungsgründe. Man hat das so genehmigt. Wir haben dann ja auch gesagt, wir werden ein besseres, größeres Gebäude dann bekommen, wenn mehr Schüler da sind.
Dann waren Sie also an der Freien Evangelischen Schule in Bremen zuvor als Lehrkraft. Sie sind ein studierter Pädagoge.
Ja.
Wie sind Sie in die Pädagogik gekommen?
Das ist eine Geschichte, die früh anfängt. Ich bin über die Jugendarbeit reingekommen. Ich bin ja lange Zeit durch häusliche Verhältnisse im Internat aufgewachsen. Und im Internat habe ich immer versucht, mich mit anderen Leuten, jungen Leuten zusammenzutun und etwas auf die Beine zu bringen. Im ersten Internat waren das zum Beispiel die Pfadfinderschaft, christliche Pfadfinderschaft. Und im zweiten Internat, im Oberstufeninternat, war es dann die Schülerbibelkreisarbeit. Und über diese Jugendarbeit habe ich gemerkt, dass mir die Führung von Gruppen und das Vortreten vor eine Gruppe, das Verständlichmachen von gewissen Inhalten, die mir liegt. So bin ich eigentlich dann zur Pädagogik gekommen, obwohl eigentlich von Anfang an ich in die Theologie sollte, aber das ging dann in die Pädagogik.
Ja. Und haben Sie mit Freuden Ihre ersten Schritte getan oder gab es doch Bedenken?
Nein, nach dem Studium bin ich ja dann an ein großes Gymnasium gegangen und habe da erlebt, wie Schule ist. Ich hatte mit meinen Klassen immer sehr viel Freude.
Was haben Sie unterrichtet?
Deutsch, Geschichte, Erdkunde und auch Politik.
Ja. Und wie lange waren Sie da am Gymnasium?
Ich war also 8 Jahre am staatlichen Gymnasium und habe dann dort mein Beamtenverhältnis zum Lande Niedersachsen aufgegeben. Ich war ja Lebenszeitbeamter, weil ich gerne wieder in die Jugend- und Gemeindearbeit wollte.
Ja, das ist ja aber ein beachtlicher Schritt, weil mancher ringt lange darum, endlich ins Beamtenverhältnis übernommen zu werden und Sie haben das einfach wieder aufgegeben?
Ja, und zwar mag das wahrscheinlich daran gelegen haben, es gibt viele Gründe und Motive wahrscheinlich, aber daran gelegen haben, dass ich als Kollege im staatlichen Schuldienst doch nicht so agieren konnte, auch als Christ, wie ich es eigentlich wollte. Ich sah ja die Schüler und die Heranwachsenden vor mir, ich sah ja ihre Not, aber die staatlichen Vorgaben sind ja sehr eng. Sie sind ja doch zur Neutralität verpflichtet. Sie können hier und dort also mal etwas fallen lassen, auch ihre eigene Position darlegen. Aber ich fühlte mich doch da etwas eingeengt.
Nun hatten Sie aber nicht für eine Familie zu sorgen. Sie konnten diesen Schritt tun.
So ist es.
Ist ja dann auch ein Wagnis gewesen. Sie mussten ja nun doch auch irgendwo Ihre Brötchen verdienen.
So ist es. Und ich habe dann natürlich in der Gemeindearbeit und in der Kinder- und Jugendarbeit etwas verdient. Das ist richtig, aber natürlich lange nicht so viel wie im staatlichen Schuldienst.
Und von da kam dann der Schritt nach Bremen.
Dann bin ich von dort nach Bremen gegangen. Eben weil ich da beides miteinander verknüpfen konnte.
Ja.
Das Lehramt und da die Weitergabe des Evangeliums.
Nun müssen wir so ein bisschen neugierig fragen. Es hat eben angeklungen, dass Sie im Internat gewesen sind oder in mehreren Internaten. Warum war das nötig?
Naja, ich stand also mit 15 Jahren praktisch alleine da, weil durch schwierige Familienverhältnisse, Tod der Mutter beispielsweise, dann Internate für mich gesucht werden mussten. Die Verwandten sprangen auch nicht ein für mich. Und dann ging der Marsch in diese Richtung.
Wo war der Vater?
Ja, den Vater gab's gar nicht. Also den habe ich nie kennengelernt.
Ja, und dann hat aber jemand die Kosten aufbringen müssen für das Internat.
Das ist richtig. Wir sind ja nun Flüchtlinge gewesen und wir haben ja also Besitz im Osten gehabt, aber alles verloren. Und da war natürlich etwas Geld vorhanden, was wir aus dem Lastenausgleich hatten,
ja,
was dann auch für mich jetzt genommen werden konnte. Ne?
Aber dann haben Sie nachher doch wahrscheinlich den normalen Weg eines jungen Menschen eingeschlagen nach dem Abitur. Was kam? Ja. Bundeswehr für Schule?
Nach dem Abitur war dann Bundeswehr angesagt und danach eben das Studium und dann die Referendarzeit.
Ja. Herr Hefter, ein Maschinenbauingenieur braucht ja Liebe zur Technik. Ein Arzt sollte von Herzen den Wunsch haben, zu helfen und zu heilen. Ein Pädagoge braucht, wenn er seinen Auftrag richtig erfüllen will, Liebe zu den jungen Menschen. Sie haben ja anklingen lassen, dass Sie das bereits durch Ihre Jugendarbeit irgendwie mitgekriegt haben, dass Ihnen das liegt, mit jungen Menschen zu sprechen. Und es ist ja immer ein Unterschied, ob man als junger Mensch irgendwie eine Vorstellung hat und sagt, das und das möchte ich werden, oder ob man es nachher auch wird. Ist diese Freude, dieses sich gerufen sehen in diesen Beruf, ist Ihnen das erhalten geblieben oder haben Sie doch öfter zähneknirschend auch Ihren Dienst tun müssen?
Nein, also im Umgang mit den Kindern und den jungen Leuten ist mir das erhalten geblieben, auch in den schwierigsten Situationen. Liebe des Pädagogen heißt ja auch Konsequenz. Sie müssen Dinge benennen, sie müssen beurteilen, sie müssen bestrafen. Aber es kommt immer darauf an, aus welcher Motivation ich das heraus tue. Ist mir der junge Mensch wirklich ein Anliegen? Und das ist bis heute so geblieben.
Ja. Mancher hat ja so seine Berufswahl bereut.
Ja.
Aber da Sie ja nachher sogar zusätzliche Verantwortung übernommen haben, lag es natürlich nahe zu sagen, man blieb bei der ganzen Geschichte. Jetzt müssen wir so ein bisschen fragen, also das Ganze geschieht hier in einem kirchlichen Raum, bibelbezogen, Glauben. Wie ist das denn bei Ihnen gewesen in Ihrem Leben? Wann sind Sie sich dessen bewusst geworden, dass Sie eigentlich als Christ leben möchten?
Eigentlich im Konfirmandenalter. Aber ich muss sagen, das ist ein Prozess, der sich durch das ganze Leben fortzieht und der auch heute noch gar nicht abgeschlossen ist. Es gibt immer wieder neue Dinge, die wichtig sind, die einem aufgehen. So würde ich das also für mein Leben sehen.
Gibt es da so irgendeinen bestimmten Punkt oder war das mehr ein wachstümlicher Prozess?
Nein, es gab schon einen Punkt, wo ich genau mich gerufen wusste und klar erkannte, du bist jetzt gefordert, deine Antwort ist gefordert. Du bist von Gott angerufen, deine Antwort ist gefordert.
Und dann haben Sie ja, als Sie dann nun ins Lehramt gegangen sind und diese verschiedenen Stufen durchlaufen haben, von denen wir vorher sprachen, auch richtig sich verankert oder verankern lassen durch Ihren Glauben. Sie haben auch das schriftlich niedergelegt. Es gibt so eine kleine Schrift, Glaube und Erziehung im Bereich der Schule, Gedanken zu einer Erziehung auf biblischer Basis. Im Moment ist ja das Thema Bildung groß dran. Ist das also ein Kennzeichen dafür, dass man doch die letzten Jahrzehnte etwas lässig damit umgegangen ist und es den Schulen allein überlassen hat? Oder wie erklären Sie sich diese Sehnsucht geradezu auch in der Politik, Bildung, Bildung, Bildung?
Ja, da müsste man natürlich erstmal fragen, was Bildung ist. Wir wollen ja durch die einzelnen Fächer der Geschichte, des Deutschunterrichtes, dem Heranwachsenden in gewisser Weise das Fenster öffnen für diese Welt, etwas zu verstehen, ihm etwas nahe zu bringen, ihm etwas zu erklären. Aber das alles kann ja nicht vereinzelt geschehen, sondern muss ja zusammengeführt werden. Und es ist immer gut, wenn der Abiturient dann nachher sozusagen einen gewissen Überblick hat. Aber zur Bildung gehört eigentlich auch der christliche Glaube. Ohne christlichen Glauben reicht Bildung nicht hin.
Da würde man Ihnen natürlich in der Politik kräftig widersprechen. Das sind ja die...
Ja.
Das Heer der Atheisten sagt, das ist auch ohne Christen.
Ja, nun, wir wollen ja auch als Christen unseren Part ausfüllen, wir wollen bescheiden sein, aber wir sagen doch pointiert, der christliche Glaube kann einen ganz spezifischen Beitrag zur Erziehung, aber auch zur Erziehungswissenschaft leisten.
Und was ist dieser spezifische Beitrag?
Dass Gott, der Schöpfer, ist und wir als Menschen ihm gegenübertreten. Und dieses Verhältnis Gott-Mensch lässt sich in den verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Bildungsbereichen nachspüren. Das haben Sie zum Beispiel in der Kunst, können Sie das nachspüren. Das haben Sie in der Literatur beispielsweise. Das darf man nicht ausklammern. Und wenn man das tut, geht ein ganz bestimmter, wertvoller Bestand verloren.
Das heißt also, dass aber die Öffentlichkeit in unserem Land mit diesem Verlust rechnen muss, vielleicht ohne zu wissen, was verloren geht? Wie beurteilen Sie das?
Viele sind sich ja darüber nicht im Klaren, was verloren geht, weil bereits ja die jungen Lehrer oder jüngeren Lehrer, die jetzt in die Schulen eintreten, auch schon viele Dinge gar nicht mehr mitbekommen haben. an einem Beispiel klar zu machen, es langt also meines Erachtens nicht hin, wenn Sie im Deutschunterricht an einer bestimmten Stelle der Literatur nicht einsteigen und tiefer gehen und sagen, hier ist ein biblischer Bezug. Den muss ich herausarbeiten. Denken Sie zum Beispiel an Droste Hülshoff, die Jugendbuche. Ich habe das in meiner kleinen Schrift dort niedergelegt. An einer ganz bestimmten Stelle geht der junge Mann in dieser Novelle der Droste nicht in die Beichte, obwohl das ganz wichtig wäre für ihn. Und entscheidend an dieser Stelle ist ja dann, im Unterricht darüber auch zu sprechen. Was ist Beichte? Er ist nicht zur Beichte gegangen, hat also nicht reinen Tisch gemacht. Welche Kräfte haben ihn abgehalten? Was wäre, wenn er zur Beichte gegangen wäre? Das heißt also, die Bildungsgüter liefern an bestimmten Stellen Punkte, auf die man eingehen muss.
Das heißt aber, dass Droste Hülshoff im Lehrplan sein muss.
Ja.
Sonst geht's nicht.
Und wenn man sie nicht drin hat, kann man sie ja durchaus reinnehmen. Ja.
Aber wenn man heute nun die Literatur kritisch überschaut, entdeckt man eigentlich nicht sehr viele Werke, die Möglichkeiten machen, in Sachen Glauben zu forschen.
Man muss dann unter Umständen die Frage stellen, warum ist das abwesend? Warum ist, sagen wir mal, die Frage des Gewissens oder andere Fragen, warum sind die jetzt hier nicht mit integriert? Das kann man durchaus mit Oberstufenschülern abhandeln.
Sie haben ja diese Schrift verfasst, Glaube und Erziehung. Wir sprachen da schon kurz davon. Wann ist das passiert?
Ja, wir haben im Schuljahr 05/06 angefangen, uns in einem Arbeitskreis an unserer Schule, Arbeitskreis Geistliche Grundlagen, über diese Dinge zu unterhalten.
Haben Sie da einen Kreis von Kollegen und Kolleginnen, die mitgeholfen haben?
Aus der Trägerschaft und ja. Kollegen, die mitgeholfen und diskutiert haben.
Und worum geht es da nun in dieser Schrift? Ist das so etwas wie ein Bekenntnis oder eine programmatische Schrift oder ist das nur eine Gelegenheitspublikation? Was verbinden Sie mit dieser Schrift?
Also es sollte zunächst einmal den eigenen Kollegen im Hause eine Hilfe sein. Auch der Lehrer an einer Bekenntnisschule, an einer christlichen Schule, steht in vielen Herausforderungen und er braucht geistliche Hilfe. Diese Schrift soll seine Position stärken und ihn auch innerlich stärken.
Jetzt sind Sie eine Schule auf biblischer Basis. Aber auch da würde wieder die Allgemeinheit heute sagen, ja Bibel, was heißt das schon? Man kann doch Schule auch auf irgendeiner anderen weltanschaulichen Basis haben. Sind Sie durchgekommen mit diesem Wunsch, Schule auf biblischer Basis zu sein, oder blieb das nur ein Wunschdenken?
Das tut sich kund, wie wir eingangs ja auch feststellten, das tut sich kund im Alltag, dass wir morgens gemeinsam anfangen und dass wir Schulandachten haben und dass wir offen sind in unseren Beziehungen zu den Kindern und Eltern hin.
Aber es stößt doch sicher auch auf Gegnerschaft. Ich kann mir doch vorstellen, dass selbst unter den Pädagogen manche Frage laut wird, vielleicht sogar gehässige Bemerkungen. Es gibt ja doch auch Pädagogen, die Wert darauf legen, dass sie als atheistische Persönlichkeit akzeptiert werden. Wie gehen Sie mit solcher Gegnerschaft um?
Ja, man muss diesen Kollegen sagen, dass wir hier gar nicht dem jungen Menschen etwas überstülpen wollen. Wir wollen dem jungen Menschen eigentlich nur zeigen, Gottes Wort muss einen Platz im Alltag haben und das Gebet muss einen Platz im Alltag haben. Wissen Sie, sozusagen die eiserne Ration, die unsere Großeltern auch noch mitbekommen haben. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt in der Schule Kinder bekehre, sondern es geht darum, dass ich in der Schule ihnen etwas fürs Leben mitgebe, an das sie sich unter Umständen später erinnern können. Und wenn der atheistische Kollege das anders sieht, dann muss er benennen, was er mitgibt für Krisenfälle des Lebens.
Aber haftet nun nicht gerade solchen christlichen Schulen eben doch der Vorwurf an, sie wollten missionieren. Sie haben ja eben gesagt, also kommt gar nicht in Frage, dieses Überstülpen. Aber es bleibt ja nicht aus.
Nein, missionieren in dem Sinne, dass wir jetzt, sagen wir mal, in eine Entscheidung hineinführen, das nicht. Aber ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich die Kinder und die Heranwachsenden zusammengeholt habe zu Stufenandachten, dann waren ja manchmal 600 oder 200 Kinder zusammen. Und dann habe ich ihnen Geschichten erzählt. Ich habe in diese Geschichten hineingeflochten, das Große, was Gott in der Vergangenheit und in der Gegenwart tut. Ich habe ihnen erzählt, beispielsweise von der Begegnung Bodelschwings mit dem Leibarzt Dr. Brandt, mit dem Leibarzt Hitlers. Und ich habe dann immer geschlossen und gesagt, seht Kinder, das alles kann Gott tun. Das alles kann er bewirken. Wunderbar, wenn man sich ihm anvertraut.
Haben Sie Reaktionen aus dem Kreis der Schüler?
Nicht unmittelbar, aber zwei Dinge möchte ich in diesem Zusammenhang sagen. Ich hatte immer eine Schülerschaft, auch wenn sie, sagen wir mal, die Stufe 200 oder 300 Schüler betraf, die ich vor mir hatte, bei einer Andacht, es war mucksmäuschenstill. Sie konnten die Stecknadel zu Boden fallen hören. So hingen die Kinder an meinen Lippen über das, was von Gott her gesagt wurde in einer bestimmten Situation, wie er gehandelt hat.
Auch noch in der jüngsten Vergangenheit.
Auch in der jüngsten Vergangenheit. Auch Oberstufenschüler, die alles andere vergessen haben. Aber als man das Evangelium praktisch auf sozusagen in den Lebensalltag holte und sagt, das und das hat Professor Bohne, der ehemalige Rektor der Pädagogischen Hochschule Kiel, das hat Professor Bohne im Krieg erlebt. Ich möchte euch das jetzt an Einzelheiten darstellen. Da waren die Kinder mit hineingenommen. Und da weiß ich gar nicht, wie sie dann reagiert haben nachher, aber ich habe später gehört, dass ein Kollegensohn gesagt hat, ja, das waren entscheidende Anstöße für sein weiteres Leben. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber dieses mit hineingenommen sein in ein Geschehen, das Evangelium, dem Evangelium Beine geben, Hände geben, einen Mund geben, das hat die Kinder fasziniert.
Besteht ja die Gefahr, wenn Eltern Wert darauf legen, Kinder in eine solche Schule zu schicken, dass die Kinder gar nicht groß gefragt werden, sondern die Eltern sagen, da gehst du jetzt hin. Und dann könnte natürlich bei den Kindern Aufbegehren sein. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass das kaum...
War kaum der Fall.
Ja. Und wie ist das denn überhaupt? Also die Schule hat ja offensichtlich dann, je länger sie existierte, desto mehr einen ganz guten Ruf bekommen und... Eltern legten also Wert darauf, ihre Kinder dorthin zu bringen.
Ja.
Wer sind diese Eltern? Sind das nur Menschen, die besonders Wert darauf legen, auch dass eine christliche Schule existiert, dasselbe engagierte Christen? Wer sind die Eltern?
Es sind einmal Eltern, die aus dem Gemeindebereich kommen, aus den verschiedenen Gemeinschaften. Aber es sind Eltern aus allen Schichten, wenn Sie so wollen, also von der Landwirtschaft, vom Arbeiter, auch von den Akademikern. Und es sind Eltern, die sagen, wir finden es gut, dass es eine Schule gibt, die nach unseren Kindern schaut, wo wir das Gespür haben, es ist nicht 0815, sondern es wird nachgefragt. Und das habe ich häufig getan, dass ich durchs Schulhaus gegangen bin und die Kinder gefragt habe, wie geht es dir? Ist Mutter noch im Krankenhaus und so weiter. Also die persönliche Anteilnahme ist eine ganz wichtige Sache, die die Atmosphäre einer solchen Einrichtung bestimmen kann.
Herr Hefter, wenn Sie nun mit über 90 Lehrern zusammen sind, entstehen ja sicherlich mancherlei Fragen auch. Ich hätte auch Fragen, wenn ich jetzt ein Vater wäre, der sein Kind dorthin schickt oder ein Lehrer. Und zwar macht mich... stutzt sich manchmal, dass ja Lehrer pädagogisch zugerüstet werden in einer ganz bestimmten Weise. Bleibt denn da überhaupt eine Möglichkeit, christlichen Glauben zum Ausdruck zu bringen? Oder geht das nicht vielmehr so nach dem Motto, das Lehren ist die eine Sache und was du glaubst, ist die andere Sache? Was sind Ihre Erfahrungen? Ich meine, man könnte ja sagen, was hilft es denn einem miesen Mathelehrer, wenn er seinen christlichen Glauben bezeugt hat? Da muss doch auch Fachwissen und Glaube müssen ja übereinstimmen, sonst wird das eine oder andere unglaubwürdig. Das ist ja eine Diskrepanz, die da erkennbar werden könnte.
Ja, und zwar ist die eine Seite ja die Fachwissenschaft, die vertreten werden muss, die gut vertreten werden muss. Und auf der anderen Seite bringe ich ja als Fachmann immer meine Persönlichkeit mit. Es gibt ganz unterschiedliche Persönlichkeiten an solcher Schule. Es gibt Kollegen, die es schwer haben. Es gibt Kollegen, die es glänzend machen. Aber was unterscheidet jetzt eigentlich diesen Unterricht von einem Unterricht möglicherweise im staatlichen Bereich? Das heißt, dass ich mit dem, wie ich bin, vor die Klasse treten kann, mit all meinen Mängeln, und dass ich aber zu diesen Mängeln stehe, auch natürlich an mir arbeite, aber wenn wirklich etwas passiert ist, beispielsweise, das zurechtbringe. Das kann manchmal bitter sein. Mir ist das auch passiert, dass ich vor der Schülerschaft Dinge zurechtbringen musste, die schiefgelaufen waren. Das ist ein wesentliches Kriterium, dass die Kinder erkennen, vor uns stehen Unvollkommene. Unvollkommene stehen aber zu ihrer Unvollkommenheit. Sie kehren das nicht unter den Teppich. Sie versuchen, das wieder in Ordnung zu bringen.
Aber wäre das nicht einem Lehrer an einer staatlichen Schule auch möglich?
Durchaus, ja. Müsste er vielleicht sogar machen, wenn er an der staatlichen Schule als Christ tätig ist. Ja.
Und was macht dann wieder das Christliche aus?
Dass das Wort Gottes morgens dabei ist und das Gebet.
Ja. Ist das idealisiert, wenn man sagt, einem christlichen Lehrer fällt ihm ein solches Bekenntnis leichter? Oder ist das auch wieder christliches Wunschdenken?
Ihm fällt es nicht leichter, denn es kommt ja nicht darauf an, nur etwas verbal zu äußern. Kinder und Jugendliche erspüren das, ob das die Persönlichkeit ist, die das auch meint, was sie jetzt sagt. Ja.
Sie haben ja in Ihrem Grundsatzpapier über weite Strecken auf das Vaterunser Bezug genommen. Warum?
Ja, manchmal gibt es Situationen, die so niederdrückend sind, auch im Schulbereich, die so einen Kollegen in die Enge treiben können, auch von der Arbeitsbelastung her, wenn jemand mit Korrekturen eingedeckt ist, wenn jemand im Abitur sitzt, wenn jemand dabei auch noch die Prüfung zur mittleren Reife an den Hacken hat, dass er wirklich an die Grenze seiner Kraft kommt, dass er dann noch eine junge Familie zu Hause hat, mit kleinen Kindern, das sind ungeheure Belastungen. Dann ist es gut, dass man eine sozusagen eine eiserne Ration hat, wenn man keine Gedanken mehr fassen kann. Man kann sich aber hinsetzen und das Vaterunser nachsinnend beten. Und dann wird man erleben, dass man innerlich gekräftigt wird.
Ja, Vaterunser erinnert natürlich zuerst an den himmlischen Vater und das große Vorrecht, zu ihm sprechen zu können. Aber irgendwie schwingt natürlich auch mit Vater, der Vaterbegriff überhaupt. Man sprach ja von der vaterlosen Gesellschaft. Seit den 68er Jahren hat sich das bei Ihnen auch irgendwie bemerkbar gemacht? War das Gesprächsthema?
Ja, Kinder suchen wirkliche Väter, die ihnen in entsprechender Weise entgegentreten können. Sie suchen das Feste. Sie suchen auch die Persönlichkeit, die Widerstand entgegensetzt. Die Kinder reifen daran, wenn sie sich ja mit dem Mann, dem Vater auseinandersetzen. Es muss beides sein. Es muss einerseits die Klarheit da sein, die Konsequenz da sein. Es muss auf der anderen Seite die Güte da sein. Beides zusammen gewinnt das Herz des Kindes.
Ja, aber mit der Güte des Vaters im Himmel haben ja viele auch ihr Problem.
Das mag sein, aber wenn man das jetzt überträgt auf die Situation, das Kind erspürt, auch wenn ich es maßregeln muss, ob Güte mitschwingt, das ist wichtig. Ein Beispiel fällt mir ein, vielleicht darf ich das hier mal anfügen. Ich habe mal eine Situation während des Unterrichtes erlebt. Kann mich noch genau daran erinnern, dass jemand flapsig wurde, frech. Und ich gucke ihn so an und sage nur zu ihm, Junge, das hätte ich von dir gar nicht erwartet. Schluss, aus, weiter ging der Unterricht. Am nächsten Tag fängt mich dieser 17-Jährige auf dem Flur ab und steht nun vor mir und fängt bitterlich an zu weinen. Ich habe noch nie einen 17-jährigen Jungen so vor mir stehen sehen und weinen, weil er sich entschuldigen wollte für diese Bemerkung, die er gemacht hat. Daran konnte man erkennen, hätte man jetzt auf den Tisch gehauen, wäre vielleicht zugegangen. Aber diese Bemerkung, das hätte ich von dir nicht erwartet oder hat ihn aufgeschlossen.
Ja, das ist natürlich Weisheit, die geschenkt wird.
Das sind Dinge, die geschenkt werden, ja.
Herr Hefter, wie ist das eigentlich? Man sagt ja oft so, der und der hat eine Rolle gespielt in meinem Leben. Kann ein Lehrer eine Rolle spielen im Leben eines Schülers?
Ja, das ist ja, der Rollenbegriff ist ja durch die Soziologie mit hineingekommen. Und Rollen kann man austauschen. Aber wenn ich Lehrer bin, habe ich ein Amt, ein tiefes Amtsverständnis, wie Eltern ja auch im Grunde nach reformatorischer Auffassung ein Amt haben, das sie von Gott bekommen haben und das sie in der Verantwortung führen müssen.
Wenn nun Eltern ihre Kinder auf ihre Schule gesandt haben, mit ganz bestimmten Vorstellungen, haben Sie auch schon erlebt, dass Eltern die Kinder wieder herunternahmen und sagen, so haben wir uns das eigentlich nicht gedacht?
In wenigen Fällen.
Und was sind dann die Gründe?
Einmal, dass die Eltern gesagt haben, ja, es ist ihnen zu fromm. Oder dass sie gesagt haben, wir hätten mehr Fördermaßnahmen erwartet. Oder aber, dass es eine Frage des Geldes war.
Ja. Und wie ist denn das so mit dem Leistungsniveau? Hat man sie verglichen auch mit staatlichen Schulen? Wie kommen sie da weg?
Da sind wir immer weg, gut weggekommen. Wir haben im Abitur immer im Kreis mit den Nachbarschulen wohl ganz knapp die Nase vorne gehabt.
Das macht Freude und ja. Motiviert. Wenn Sie nun Ihren Unterricht geben, diesen wertebezogenen Unterricht, wie man auch aus Ihrer Schrift ersehen kann, welche Werte sind es denn, auf die Sie besonders Wert legen?
Nun, es ist so, dass wir natürlich Wert legen auf Ehrlichkeit, auf Pünktlichkeit, auf Ordnung und auf diese Werte. Das sind natürlich Tugenden, aber diese Werte werden zusammenbrechen, werden nicht im Leben standhalten können, wenn nicht das andere dazukommt, wenn nicht die Bindung letzten Endes an den Grund kommt, an Gott kommt. Das haben wir ja in der Weimarer Zeit gesehen. Die humanistische Schule hat doch die Kinder herangebildet. Mit der Antike und mit Goethe und mit Schiller, dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber unter den Schlägen des Nationalsozialismus ist das alles weggebrochen.
Ja. Und was steht uns jetzt bevor?
Das können wir nicht wissen. Aber es wird wegbrechen aller Idealismus und aller Humanismus in ganz bestimmten Situationen. Wenn ich dann nicht verankert bin in Gott, dann wird es schwierig. Ja.
Betonen Sie denn nun so einzelne Werte, ich weiß nicht, so Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit oder so etwas, spielen diese Begriffe als solche eine Rolle?
Nein, das ist natürlich in der Erziehung dann im Klassenraum, in der Schule wichtig, dass man solche, dass man die Kinder denn dazu erzieht. Nicht? Ja.
Wenn Sie nun jetzt nach einem so langen Berufsleben Rückschau halten, wird Ihnen vielleicht die Frage gestellt, oder wenn bisher nicht, dann tue ich das jetzt mal, wenn Sie nochmal diese Aufgabe zu übernehmen hätten, würden Sie wieder so rangehen oder würden Sie was anders machen?
Na, ich würde wieder so rangehen.
Und wie ertragen Sie den Ruhestand?
Naja, ich bin also zurzeit wohl rechtlich gesehen im Ruhestand, aber mache ja zurzeit eine Direktorenvertretung an einer anderen Schule.
Also kein Ruhestand im Sinne von Däumchen drehen und Rosen züchten?
Nein.
Sie sind bei der Sache geblieben?
So ist es.
Wieder Schulleiter?
Ja.
Und was ist das für eine Schule?
Das ist auch eine christliche Schule, ist eine Realschule und ein Gymnasium. Und das macht mir sehr viel Freude.
Aber da sind Sie als Stellvertretender oder Ersatzschulleiter eingesetzt. Sie ja. kennen das Kollegium gar nicht. Wie werden Sie damit fertig?
Und es sind andere Prinzipien. Aber es geht ja immer darum im Leben, dass ich an den anderen Menschen gewiesen bin, ihm zu helfen, ihm helfen muss, ihm helfen darf. Und das ist genauso in Lehr gewesen wie hier auch.
Und wenn nun diese Zeit zu Ende geht, die Dame, die Sie vertreten, wird ja völlig wieder gesunden.
Das hoffen wir.
Was kommt dann?
Ja, dann habe ich mir vorgenommen, Lehrertraining zu machen.
Was ist das?
Das heißt also, an bestimmten Schulen, sogenannte Quereinsteiger, die also die wissenschaftliche Ausbildung haben, aber nicht die pädagogische, ihnen zu helfen, wie man in bestimmte pädagogische, didaktische, methodische Dinge angeht. Das wäre dann dran, es sei denn, es kommt wieder eine Vertretung.
Ja.
Das weiß ich natürlich nicht.
Was Sie wahrscheinlich erfreuen würde, ja.
Ja.
Wie ist denn überhaupt die Zukunft der freien christlichen oder evangelischen Schulen?
Die freien christlichen Schulen und Bekenntnisschulen haben mit einem Problem zu kämpfen. Das ist genauso die Lukas-Schule in Bassum, bei der ich bin, oder andere Schulen. Das ist die Lehrerversorgung. Es gibt also Engpässe und da wird es kritisch. Man muss in zunehmendem Maße Nichtpädagogen einstellen, das heißt, die wissenschaftlich qualifiziert sind, aber man muss sie sozusagen denn berufsbegleitend nachqualifizieren.
Und gelingt das?
Das gelingt zum Teil, ja.
Herr Hefter, Sie sind ein gläubiger Pädagoge. Ich habe so gedacht, zum Schluss wollte ich Sie eigentlich bitten, nochmal so ein paar grundsätzliche Worte zu richten. Zum Beispiel ein Wort an Schüler. Was kann ein alt gewordener, aber immer noch tätiger Schulleiter Schülern vermitteln, wenn uns jetzt ein Schüler hören würde?
Wenn uns ein Schüler hören würde, und davon gehe ich ja vielleicht aus, dass er das, was ihm vorgelegt wird und was ihm vorgetragen wird, ernst nimmt und die Dinge sich erarbeitet.
Also es fällt keinem etwas in den Schoß.
So ist es.
Man kann
so
nicht sagen, lieber Gott, gib mir doch.
Nein, man muss hart arbeiten.
Ja. Haben Sie ein Wort an Eltern oder Großeltern?
Das Wichtige ist, dass Eltern und Großeltern einen Grund haben müssen, um mit einem Wort des Matthias Claudius zu sprechen, an dem sie Anker legen. Und dieser Grund ist Jesus Christus. Das wird das ganze Familienleben bestimmen.
Ja.
Es wird natürlich Probleme haben, aber es ist wichtig, dass man einen solchen Grund hat.
Und ein Wort an Kollegen.
Dass sie wissen, dass das Amt, das sie haben, ein sehr schönes ist, sehr viel Freude machen kann, aber auch wissen, dass sie sich verantworten müssen. dass sie einmal Antwort geben müssen über das, was sie getan haben oder nicht.
Sie haben uns ein schönes Beispiel erzählt von dem 17-Jährigen. Haben Sie vielleicht noch ein, zwei solche Erfahrungen zum Abschluss unseres Gespräches?
Ich habe mal eine eigenartige Erfahrung gemacht. Es hat mich ein Zehntklässler, glaube ich, auf dem Schulhof angesprochen. Ich habe es dann auch oft so gehalten, dass ich aus dem Lehrerzimmer rausgegangen bin. Andere Kollegen haben Schulhofsaufsicht gemacht, aber ich bin auch da gewesen manchmal. Da hat mich ein Junge angesprochen, 16 war, glaube ich, und hat gesagt, Helfter, kann ich Sie mal sprechen? Ja, nein, das geht aber nicht hier auf dem Hof, da muss ich mitkommen. Ja gut, gehen wir in mein Zimmer. Und sagte Helfter, ich habe ein paar Fragen an Sie, die muss ich einfach loswerden. Und dann hat er so sozusagen seine Seele etwas geöffnet und hat gesagt, sehen Sie, Helfter, das und das habe ich an Fragen zu Kirchen und Gemeinden und so weiter. War eine Pause. Dann habe ich gesagt, Junge, können wir drüber sprechen? Haben wir auch. Und dann hat er gesagt, Helfter, ich habe eine Bitte an Sie. Können Sie ein Gebet sprechen? Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich hätte es sonst nicht getan, ja, weil ich da sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig bin. Aber er wünschte das.
Ja, da kann man sich natürlich nur drüber freuen. Sie sind ein Mann, der mit der Bibel lebt. Sie haben Ihre Kollegen angehalten, auch in der Bibel zu lesen. Sie haben vielleicht auch manche Eltern ermuntert. Gibt es ein oder zwei Bibelworte, die Ihnen besonders viel bedeuten?
Sicherlich das Wort aus Psalm 121, hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann dieses andere aus Psalm 37, befiehl dem Herrn deine Wege, er wird's wohl machen.
Nehmen wir das doch als ein Schlusswort auch für alle unsere Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, dass Sie unserem Gespräch folgen konnten mit dem gleichen Interesse, das ich an diesem Thema hatte. Glaube und Erziehung, ein Thema, das dran ist, auch in unserer Gesellschaft. Herr Helfter, herzlichen Dank für diese aktive Vertretung, die Sie zurzeit noch ausüben und vielleicht auch weiterhin wünschen wir Gottes Segen. Von Ihnen, verehrte Hörer, verabschieden sich aus der Technik Wilfried Rühl und am Mikrofon Horst Marquardt. Gott segne Sie.